Gott sagt zu seinem Volk Israel im Psalm 81, ab Vers 9, Folgendes. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, wenn du mir doch Gehör schenken wolltest, kein anderer Gott soll bei dir sein und einen fremden Gott bete nicht an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Aber mein Volk hat meiner Stimme nicht gehorcht und Israel war mir nicht zu willen. Da gab ich sie dahin in die Verstocktheit ihres Herzens, dass sie wandelten nach ihrem eigenen Rat. O, dass doch mein Volk mir gehorsam wäre und Israel in meinen Wegen wandelte. Wie bald wollte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand wenden gegen ihre Widersacher. Wir wollen jetzt noch zusammen um den Segen bitten. Wir erheben uns dazu.
Dass mein Leben deine Rechte mit ganzem Ernst ich hielte doch, dass nichts mich von dem Gleise brächte, zu gehen in deinem sanften Joch. Das, was du Gott geboten hast, mir Freude wär nicht Last. Dass mir dein Wort zum Licht, zum Rechte, zur heiligen Losung, zum Bescheid und letztem Ausspruch dienen möchte, in jeder Angelegenheit, dass ich nicht schwankte, was ich wollt, sobald ich wüsste, was ich sollt, dass ich aufs Wort dir immer glaubte, dir auch aufs Wort gehorsam wär und keine Freiheit mir erlaubte, wenn dein Gebot mir fällt auch schwer, dass ich, wenn noch so müd und schwach, doch deinem Worte folgte nach.
Hört, ihr Könige, horcht auf, ihr Fürsten. Ich will dem Herrn, ich will ihm singen, will spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Herr, als du auszogst von Seir, als du einherschrittest vom Gebiet Edoms, bebte die Erde, auch die Himmel trieften, ja, die Wolken trieften von Wasser, die Berge erbebten vor dem Herrn. Sogar der Sinai vor dem Herrn, dem Gott Israels. Mal bis hierher. Wir haben gestern schon die ersten Verse in Richter 4 gelesen. Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja zwei Etappen der Eroberung. Wir erinnern uns, der Herr der Herrlichkeit aus dem Jenseits stieg auf den Sinai herab, damals, als Mose auf dem Berg war, kam in unsere Welt herein, auf dem Sinai. Es gab Erdbeben, Gott gab die Gesetze und den Bund. Gott sprach in unsere Welt, er ist interveniert, er ist hereingekommen, er hat sich offenbart dem Volk Israel am Sinai. Und mit diesem Herrn an der Spitze kamen sie dann ins Land Kanaan. Im Lande Kanaan waren brillante Völker, hochwissenschaftliche Völker wie die Kanaaniter, aber verfinstert in ihrem Denken. Durch die Unwissenheit, die sie von Gott, durch die Unwissenheit in Bezug auf Gott. Die Könige des Landes tobten, wenn ich mit Psalm 2 sprechen darf, die Könige des Landes tobten und es trachteten Vergebliches die Völkerschaften. Sie taten sich zusammen gegen den Herrn und seinen Josua, seinem Gesalbten, um gegen sie zu kämpfen. In Josua 11 lasen wir von dem Großvater Jabins. Jabin der Erste kämpfte gegen Josua, Josua 11, Vers 1. Aber es war ein vergebliches Bemühen. Sie konnten den Allmächtigen nicht stoppen. Jabin und die anderen Könige des Nordens und des Südens wurden von Josua besiegt. Der große, und wir denken auch an unsere große Etappe, die der Herr Jesus geschlagen hat in unserem Kampf. Der Herr Jesus, der große Josua, das heißt Jesus auf Griechisch, der große Herr der Herrlichkeit kam in unsere Welt herein und hat die größte Schlacht geschlagen und Gott hat seinen König auf dem heiligen Zion eingesetzt, zu seiner Rechten erhöht. Das war die erste Etappe der Eroberung. Und die zweite Etappe, nun in Josua, nach dem Buch Josua, kommt das Buch Richter und das ist die zweite Etappe der Eroberung. Hier haben wir Jabin den Zweiten in Richter Kapitel 4, Vers 1. Die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Nachdem Ehud gestorben war, da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der in Hazor König war. Sein Heeroberster war Sisera, der wohnte in Haroshet Goyim. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und er quälte die Söhne Israels mit Gewalt 20 Jahre. Und in Richter Kapitel 5, Vers 6 lesen wir, in den Tagen Schamgas, des Sohnes Anats, in den Tagen Jaels ruhten die Pfade. Und die auf festen Straßen zogen, mussten gewundene, krumme Pfade gehen. Warum wohl? Die haben sich alle versteckt. Man hat nicht die normalen Wege, die normalen Straßen benutzt. Man hat sich irgendwelche Umwege, Schleichwege ist man gegangen aus Angst und Schrecken vor den Feinden. Es ruhten, Vers 7, es ruhten die Landbewohner, sie ruhten in Israel, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Ja, also während des Herrschafts des Königs Jabin II., Königs der Kanaaniter, ging Gottes Volk da in verborgenen Wegen, Schrecken und Angst. Nur 40.000 Soldaten waren da, keine Waffen, kein Schwert, kein Schild. In Vers 8, in Kapitel 5 lesen wir, man erwählte neue Götter, da war Kampf an den Toren, wurden wohl Schild und Lanze gesehen unter 40.000 in Israel? Die Antwort ist nein, kein Schild, keine Lanzen. Warum? Die Kanaaniten hatten die Israeliten entwaffnet. Auf der anderen Seite 900 Panzer, Jabins, Panzer, eiserne Wagen. Wir würden sagen Panzer, oder? Welch trauriger Zustand des Volkes, das erwählt war, die Königsherrschaft Gottes überall hinzubringen, unter die Völker zu tragen, ein Zeugnis zu sein von der einzigartigen Offenbarung Gottes vom Sinai. Dieses Volk, aus dem schließlich der Messias kommen sollte. Hier stehen sie so stark unter der Macht Kanaans, mit dessen hochtechnologischer, fortschrittlichen Waffen und Wagen, so unter der Macht Kanaans, dass sie kein Wort hervorbringen können. Angst und Schrecken, sie ruhten. Es ist eine interessante Parallele, was wir hier haben. Vielleicht wissen einige von uns, dass wir einen Vers hier haben im Richterbuch in Kapitel 5, der kommt im Neuen Testament wortwörtlich vor. Und zwar dort, wo die Deborah sagt in Vers 12, mache dich auf, Barak, und führe gefangen deine Gefangenen. Nicht ganz wortwörtlich, muss ich sagen, ein bisschen verändert. Führe gefangen deine Gefangenen. Das ist ein Wort, das später wiederholt wird in Psalm 68. Psalm 68, einige Teile aus Psalm 68 sind direkt übernommen aus Richter 5. Und Psalm 68 wird zitiert im Neuen Testament. In Epheser Kapitel 4, Vers 8. Dort in Epheserbrief, und es ist wichtig, wenn wir so Parallelen finden beim Bibelstudium, wenn wir Verse haben im Alten Testament, die Parallelen haben im Neuen Testament, dann müssen wir Parallelen ziehen. Ja? Dann müssen wir uns fragen, was wird hier ausgesagt? Nun, in Epheserbrief ist die Rede von Einheit des Volkes Gottes, das heißt von der gewünschten Einheit. Eigentlich ist es so, dass das Volk Gottes zersplittert ist und Paulus müht sich, dass das Volk Gottes eins werde, und er spricht dort von der Einheit. In Epheser 4, Vers 1 bis 6 und dann von Vers 7 bis 12 spricht er über die Gaben, die Gott gegeben hat, die der Herr Jesus gegeben hat, damit der Leib Christi aufgebaut werde. Er soll nicht zersplittert sein, er soll zusammenbleiben, er soll in der Wahrheit wandeln, auf den Wegen Gottes, bis wir alle hinankommen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, heißt es in Epheser 4, Vers 13. Und dann in Vers 14, Epheser 4, Vers 14, wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Auch heute ist es so, dass es viel Zersplitterung in der Gemeinde Jesu gibt, im Leib Jesu Christi. Viel Fragmentierung, Zersplitterung, Spaltung, Pluralismus, das heißt Mehrheit der Meinungen. Ja, ich sehe das so, fertig. Und wenn du das anders siehst, dann siehst du es halt anders als ich. Es ist eigenartig, wie man miteinander spricht. Ich sehe, wie siehst du das? Was heißt das, wie siehst du das? Eigentlich sollte man anders fragen. Ich habe einmal jemanden gefragt, wie siehst du das, über eine Bibelstelle. Dann hat er geantwortet, wie ich das sehe? Ja, mit den Augen natürlich. Scharf und deutlich. Wie siehst du das, ist falsch gefragt. Was steht da? Was siehst du? Wäre besser gefragt. Also ich sehe das so und so und der andere sieht das so. Und dann ist fertig, dann wird nicht mehr geredet miteinander, man geht nicht mehr Schulter an Schulter ans Wort Gottes heran. In Demut und Sanftmut und Langmut einander in der Liebe ertragend und sich befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens, wie Paulus sagt in Epheser 4, in den ersten Versen. Man macht es nicht mehr. Und dann kommen Winde von links und Winde von rechts und von Amerika und von irgendwo und man läuft dorthin, wo der Wind bläst. Ihre Lehrer täuschen und halten uns davon ab, dass wir die Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes bekommen. Und dann gehen wir halt jeder auf seinem Weg, krumme Wege, Umwege, gewundene Wege, keine geraden Wege. Man wird irgendwie eingeschüchtert. Kolosser 2, Vers 8 heißt es, seht zu, dass niemand euch als Beute wegführe. Kolosser 2, Vers 8. Seht zu, dass niemand euch als Beute wegführe durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Johannes sagt, prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Wie kann man die Geister prüfen? Indem man den Inhalt dessen prüft, was die Geister lehren. Es gibt viele Geister, auch innerhalb der Gemeinden, viele fremde Geister, Dämonengeister, die kann man aber erst erkennen, wenn man genau hinhört auf den Inhalt dessen, was sie sagen. Wird hier der Herr Jesus wirklich gelehrt? Ist wirklich der Herr hier an erster Stelle? Also, zurück zum Buchrichter, wir werden Parallelen sehen, deshalb habe ich jetzt ein bisschen schon Epheser 4 eingeflochten, aber wir werden die Parallelen sehen. Also, Richter Kapitel 4, der Feind ist hier nicht die Lust des Fleisches. Die Lust des Fleisches, das war der Feind in Kapitel 3, der dicke, fette Eglon, der Moabiter. Hier haben wir das Gehirn, das Denken der Kanaaniter. Jabin heißt der Intelligente, der alles wahrnimmt, der Einsicht hat. Es kommt von dem hebräischen Wort Jabin. Jabin. Der Satan ist sehr aktiv in den Kreisen, wo die Menschen ihr Gehirn ganz besonders anstrengen, vor allem in den Schulen, an den Universitäten. Er will das Denken der Menschen von der Wahrheit weglenken. Und wir werden gleich sehen, dass diese Texte, den wir heute lesen, ist sehr aktuell, sehr wichtig. Dieser Kampf, von dem wir heute lesen werden, ist sehr wichtig. Kolosser 2, Vers 18, lasset euch von niemand um den Kampfpreis bringen. Niemand, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut, grundlos aufgeblasen von dem Denken seines Fleisches. Denken des Fleisches, fleischliches Denken. Wir haben das heute zur Genüge. Heidnisches Denken. Epheser 4, um zurückzukommen zu Epheser 4, Vers 17, dort sagt der Apostel Paulus, ich sage und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes, ihres Denksinnes, heißt es hier im Griechischen. Der Sinn, mit dem wir denken, das heißt der Denksinn, der Verstand, Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Also der Feind ist am Werk, er arbeitet, und der Weg, wie er arbeitet, ist, er verdunkelt die Wahrheit. Dunkelheit und Unwissenheit, mangelndes Licht. Und so wird die Wahrheit in Lüge verkehrt und man glaubt der Lüge und meint, man glaubt, man hätte die Wahrheit. Also zurück, Kapitel 4, Richter. Wie kam es so weit? Die Söhne Israels taten, was böse war, haben wir gelesen, Vers 1. Sie hatten sich neue Götter erwählt, haben sich abziehen lassen, haben ihr Denken abziehen lassen von Gott, von der Einfalt gegenüber Gott. Ich denke gerade an 2. Korinther 11. Lasset euer Denken nicht von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abziehen. 2. Korinther 11, Vers 3. Ich fürchte, dass etwa so wie die Schlange damals die Eva verführte, so auch eure Sinne verkehrt werden und eure Gedanken abgezogen, weggezogen werden von der Einfalt des Christus, von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber. Der Feind will uns abziehen in unsere Gedanken, er weiß genau, wo er ansetzen muss. Es ist heute Gefahr, dass wir auf verschiedenste Weise abgelenkt werden. Ich habe gerade vor kurzem drei, vier Vorträge gehalten über die Medien. Die Medien, der Christ und die Medien, Internet, Handy, überhaupt die Fernsehen, Nachrichten, Radio, was kommt alles auf uns zu und was wird uns alles gesagt in den Zeitungen? Wir müssen kritisch lesen, wir müssen Acht geben, dass wir nicht zu viel auf die Medien hören, überhaupt uns da nicht ablenken lassen. Es besteht die Gefahr, dass man als Christ intellektuell am weltlichen Lehren festhalten will, die gegen das Wort Gottes stehen. Die Kinder in den Schulen, die hören Evolutionslehre, Studenten, und dann werden sie irgendwie unsicher, christliche Studenten, ich weiß davon, ich selber war Lehrer. Da hört man auf so gescheite Leute, die müssen es ja wissen, ist vielleicht doch nicht so, wie die Bibel es sagt, Evolutionslehre. Und die reden so, als ob alles fest und sicher erwiesen wäre, es ist es aber nicht, gar nicht. Man muss die andere Seite auch kennen. Es gibt zum Glück auch Christen, die sehr hier gearbeitet haben und gezeigt haben, dass das weltliche Denken ein falsches Denken ist. Und es ist gut, dass wir als Christen, vor allem die unter uns, die studieren, oder dass wir uns informieren, gut informieren. Heute denkt man oft, die Wissenschaft ist alles. Ja, wenn der Herr Google das sagt, dann muss das ja stimmen, oder? Wissenschaftsgläubigkeit sind Gefahren für Christen. Und wir kämpfen hier einen Kampf. Aber jetzt muss ich endlich zu Richter 4 zurück. Aber wir werden sehen, wie aktuell das ist. Also der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins. Der Einsicht gibt, der intelligent ist, der Kanaaniter-König. Und der hatte einen General, Heerobersten der Wagenkämpfer, die Wageneinheit stand unter Sisera. Vers 3, der Heeroberste war Sisera, der wohnte in dem heidnischen Wald, Haroshet Goyim, der heidnische Wald. Da schrien die Söhne Israel zu mir. Dieser Sisera, der hatte nicht einen dicken, fetten Bauch. Das war ein hartgesottener General. Das war nicht so wie der König von Eglant. Der wohnte nicht in einem kühlen Obergemach unter den Palmen von Jericho. Nein. Der war der Heeroberste der Wagenkämpfer. Der wusste etwas von Kampf. Der wusste etwas von Führung, von Kriegstechnik. Die waren mit bester Technik ausgerüstet, diese Kämpfer. Vers 4. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, war Richterin in Israel zu jener Zeit und sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Bergland Ephraim. Und die Söhne Israels gingen zu ihr hinauf zum Gericht, also zur Rechtsprechung. Vers 6, und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams, von Kedesh Naphtali rufen. Und sie sagte zu ihm, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor, und nimm mit dir 10.000 Mann von den Kindern Naphtali und von den Kindern Sebulon, und ich werde Sisera, den Heerobersten Jabins, zu dir heranziehen an den Bach Kishon, samt seinen Wagen und seiner Menge, und ich werde ihn in deine Hand geben. Deborah, diese Frau, ihr Name heißt die Biene, die Fleißige, die Tätige, die war die Einzige, die tätig war, während die anderen sich versteckt haben, irgendwo auf gewundenen Wegen und Umwegen. Diese Deborah, diese Tätige, die etwas tat, als die anderen sich drückten, war verheiratet mit Lapidot, ihr Mann, der heißt Mann der Lampen. Ich weiß nicht, ob das was bedeutet, ob der nur die Lampen gehalten hat. Aber sie war tätig. Der Herr hat hier eine Frau berufen. Das Gefäß, das Gott in Zeiten des Verfalls gebraucht, ist nicht dasselbe, das er in gesunden Zeiten gebraucht. Wo sind denn die Männer, mag man sich fragen, wenn man Richter 4 liest. Wo sind denn die Männer? Nun, Gott musste die Führung des Volkes einer Prophetin anvertrauen, einer Deborah. Und sie kommt zu Barak. Barak heißt Blitz oder Blitzschwert, aber so ein Blitz war er nicht. Und sein Schwert war auch nicht so schnell wie der Blitz. Der wohnte da in Kedesh, in der Zufluchtsstätte. Vielleicht hat er sich gedacht, da kann man Zuflucht nehmen vor den Feinden, in Kedesh, in Naphtali. Nun, sie kommt zu ihm, sie ruft ihm, sandte ihn zu ihm und sagte zu ihm, hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor. Also die Strategie war, nimm 10.000 Mann aus Israel, ein Viertel des ganzen Heeres, das es überhaupt gab, 40.000 gab es dort, mehr gab es nicht, 10.000 Mann von Israel auf den Berg Tabor, also auf den Berg hinauf, Waffen und Lanze hatten sie nicht und Schild. Was war das für eine Strategie? Sie sollen da auf den Berg ziehen und dann, unten sind die Kanaaniter mit den 900 Wagen. Vers 8. Barak sagte zu ihr, wenn du mit mir gehst, so gehe ich mit. Wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe ich nicht. Das ist eine eigenartige Interpretation von Gehorsam, nicht wahr? Wenn du mit mir gehst, dann gehe ich, ja. Menschenfurcht, ist das Motto, nach welchem wir dem Herrn dienen sollen? Ja, wenn die anderen, dann gehe ich auch. Wenn die anderen tun, dann mache ich auch. Aber ich allein, nein. Das hat dem Herrn sicher nicht gefallen. Das war nicht Hingabe. Dient denn der Sklave nur, wenn die anderen Sklaven auch was tun? Und sie sagte, ich will gewiss mit dir gehen oder ich will gerne mit dir gehen. Man kann hier so oder so übersetzen. Mit Sicherheit werde ich mitgehen. Nur, dass es nicht dein Ruhm sein wird auf dem Wege, den du gehst, denn in die Hand einer Frau wird der Herr den Sisera verkaufen. Und Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedesh. Ich will gerne gehen. Das ist die richtige Haltung. Ich will gewiss, mit Sicherheit will ich gehen. Ja, das steht fest. Ich gehe. Das ist die gute Haltung. Der Herr ist würdig, dass wir ihm gerne dienen. Und sicher und klar, gewiss. Was singt sie dann? Ich möchte nochmal zu Kapitel 5 zurück. Was hat sie gesungen? Vers 2. Weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, dank dem Herrn. Weil freiwillig sich stellte das Volk. Freiwillig. Der Barak war nicht freiwillig, jedenfalls am Anfang sicher nicht. Aber Deborah, sie stellte sich freiwillig und durch ihr Vorbild haben sich dann andere freiwillig auch gestellt, das Volk Naphtali. Also, der Barak wird in den Kampf gezerrt, aber lieber einen, den man in die Schlacht reinzerren muss, als der dann kämpft, als einer, der zu Hause bleibt. Bei den Ziegen oder beim Beraten, wie die Kinder Ruben. Barak wird seinem Glaubenshelden, ich habe erwähnt schon am ersten Abend, Barak wird genannt in Hebräer 11, Hebräer Kapitel 11, unter den Glaubenshelden wird er erwähnt. Also er hat sich zum Glauben durchgerungen. Er brauchte ein bisschen jemanden, der ihn zerrt. Aber als er dann dran war, dann hat er geglaubt. Durch Glauben hat er gekämpft. Der Herr hat ihn doch gebrauchen können. Das ist ermutigend. Manche von uns muss man zerren. Aber sie kommen dann doch. Der Herr gebraucht auch die, die man zerren muss. Lassen wir uns doch gleich rufen in den Dienst. Er hat dann gekämpft. Wenn ich wieder zurückgehen darf zu Kapitel 5 oder vorwärts gehen darf zu Kapitel 5. Da heißt es in Vers 8, man erwählte neue Götter, da war Kampf an den Toren, wurden wohl Schild und Lanze gesehen unter 40.000 in Israel. Keine Waffen haben sie gehabt. Mein Herz gehört den Gebietern Israels, denen, die sich freiwillig stellten im Volk. Dank dem Herrn, so singt die Deborah hier. Ihr, die ihr reitet auf weißen Eselinnen, die ihr sitzt auf Teppichen, die ihr geht auf dem Wege, singt, Lauter als die Wasserverteiler zwischen den Tränkrinnen sollen sie dort besingen, die Heilstaten des Herrn, die Heilstaten an seinen Landbewohnern in Israel. Da zog das Volk des Herrn hinab zu den Toren. Also sie haben sich rufen lassen. Sie haben sich rufen lassen. Alles, was zählt, ist der Einsatz, die Hingabe an den Herrn. Und da waren welche dabei, die waren hingegeben bis zum Tod. Darf ich ein bisschen vorgreifen? Vers 18 in Kapitel 5. Vers 18. Sebulon ist ein Volk, das seine Seele dem Tode preisgab. Auch Naphtali auf den Höhen des Feldes, des Gefildes. Also der Stamm Sebulon und der Stamm Naphtali, die haben sich rufen lassen zum Kampf und die waren bereit, in den Tod zu gehen. Die waren bereit, ihre Seele preiszugeben in den Tod. Das, was zählt, ist der Einsatz, die Hingabe an den Herrn, Hingabe bis zum Tod. Schwache Leute, wenige Israeliten gegen diese riesigen Wagen und Kämpfer der Kanaaniter. Das Schwache Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Das Törichte Gottes ist stärker als die menschliche Weisheit. Das Schwache Gottes ist stärker als die 900 Eisenwagen des Feindes. Caesar ruft seine ganze Kraft zusammen, seine modernste Technologie und seine gesamte Weisheit der Welt, die er nur haben kann, und los geht's. Er zieht in den Krieg. Also lesen wir weiter. Richter 4, Vers 10. Und Barak rief Sebulon und Naphtali nach Kedesh zusammen und 10.000 Mann zogen in seinem Gefolge hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Heber aber, der Keniter, hatte sich von den Kenitern getrennt, von den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters des Mose, und er hatte sein Zelt aufgeschlagen bis zur Terebinte in Zaanayim. Das ist ein Klammersatz, der wird später gebraucht, deshalb wird er hier eingeschoben. Wir kommen darauf zurück später. Vers 12. Und man berichtete dem Sisera, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf dem Berg Tabor hinaufgezogen sei. Da rief Sisak alle seine Wagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm war, von Haroshet Goyim an den Bach Kishon. Deborah aber sagte zu Barak: Mach dich auf, denn dis ist der Tag, da der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr selbst vor dir her ausgezogen? Und Barak stieg hinab vom Berg Tabor, sind 10.000 Mann ihm nach. Was ist denn das für ein haarsträubender Befehl? Da sind sie oben in Sicherheit auf dem Berg, da unten warten die Feinde mit den 900 Wagen und so weiter und ein Riesenheer und jetzt sagt er: Bitte geh runter und kämpf mit denen da unten. Hat sie sich vielleicht hat er sich vorher gedacht, auf dem Gebirge, also auf dem Berg, auf dem Oben, da sind wir sicher. Warum? Wir können mit dem Wagen nicht hinauffahren. Das geht nicht. Wenn wir oben sind, sind wir sicher. Ja? Und jetzt sagt Deborah: Geh runter. Das ist absoluter Selbstmord. Gegen 900 Wagen, ein Frontalangriff dort, wo die Kanaaniter am stärksten sind und die Israeliten am schwächsten. Ohne Waffen, ohne Lanzen, ohne Schilde. Sisera lächelte. Der Kampf wird schnell fertig sein, hat er sich gedacht. Ja. Aber die Deborah, die hat mit dem Herrn in Verbindung gestanden. Deborah war eine Prophetin und sie hat vom Herrn eine Taktik bekommen. Die Taktik schaut aus wie völlige Torheit und Schwachheit. Aber es erpuppte sich als Gottes Weisheit und als Gottes Kraft. Zum Sieg für Israel. Vers 15 und Barak stieg, Vers 14, Barak stieg vom Berg Tabor hinab, 10.000 Mann ihm nach, Vers 15, und der Herr brachte Sisera und alle seine Wagen und das ganze Heerlager in Verwirrung durch die Schärfe des Schwertes vor Barak, und Sisera stieg vom Wagen herab und floh zu Fuß. Wieso denn das? Warum zu Fuß? Da müssen wir Kapitel 5 lesen, dann erfahren wir, warum der Sisera zu Fuß laufen musste. Kapitel 5, Vers 20. Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen aus kämpften sie mit Sisera. Der Bach Kishon riss sie hinweg, der Bach der Urzeit, der Bach Kishon, tritt auf meine Seele mit Kraft. Ja, da stampften die Hufe der Pferde vom Rennen ihrer Hengste. Was war passiert? Der Herr kämpfte vom Himmel her. Wie hat er denn gekämpft? Da kam ein Guss, ein Regenguss. Der Bach Kishon wurde sofort voll, der war ja ausgetrocknet. Da wurde voll Wasser. Und was machen jetzt die Kanaaniter mit den 900 Wagen? Die stecken fest im Schlamm. Und was macht man dann, wenn man feststeckt im Schlamm? Dann muss man zu Fuß laufen. Und Sisera floh zu Fuß. Der Herr selbst stieg herab und kämpfte. Die Sterne kämpften. Hier sehen wir die geistliche Seite dieses Kampfes. Hier sehen wir die unsichtbare Seite, der unsichtbare König, von dem wir schon gehört haben. Könnt ihr euch erinnern vom unsichtbaren König? Kinder, wisst ihr noch? Wir müssen mit dem unsichtbaren König rechnen. Der unsichtbare König kämpfte vom Himmel her. Die Ebene verwandelt sich in einen Schlammsee. Und der Sisera und der Jabin, was hilft ihnen jetzt ihre technologische Überlegenheit? Das Schwache Gottes wurde zur Stärke und die Weisheit der Welt wurde zur Torheit gemacht. An welchen Vers denkt man da im Neuen Testament? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Törichte Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. 1. Korinther 1, Vers 25. Hat nicht Gott das Schwache der Welt zu Schanden, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Das Unedle der Welt, das Verachtete hat er erwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was etwas ist, zunichte mache. Auf dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Wenn Gottes Strategie ist so ganz anders. Wenn Gott kämpft und wenn wir auf der Seite Gottes stehen, dann erfahren wir, das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen sind. Das Törichte, das so töricht erscheint, ist weiser als die Menschen sind mit ihrer sogenannten Weisheit. Paulus sagt, ich will mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Meine Gnade genügt dir, sagt der Herr dem Paulus. Ja, aber Herr, ich habe so Schwierigkeiten, ich habe so Probleme und ich bin schwach und ich habe den Pfahl im Fleisch. Und der Herr sagte mir, hör auf, Paulus, zu beten. Meine Gnade reicht aus für dich, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Wach auf, Deborah, heißt es in Richter Kapitel 5, Vers 12. Wach auf, Deborah. Wach auf, sprich ein Lied. Damals hat man Lieder gesprochen, weil der Text war das Wichtigste im Lied. Wir sprechen das auch, wir sprechen die Lieder. Man braucht nur die Chorfragen, die sprechen die Lieder. Sie singen auch dazu, aber sie sprechen, die müssen ganz deutlich sprechen. Sie sprechen, weil sprich ein Lied heißt hier. Wach auf, Deborah, sprich ein Lied. Mach dich auf, Barak, und führe gefangen deine Gefangenen, Sohn Abinoams. Geh schon, geh hin, brauchst nur noch gefangen nehmen. Den Kampf hat der Herr geführt. Du nimm jetzt deine Gefangenen gefangen. Das Törichte war dieser Befehl, geh runter und schau, was der Herr machen wird. Wie ist es bei uns? Ja, nur das Wort Gottes verwenden gegen das kluge Hirn der Heiden? Nur das Wort Gottes? Ja, das sind die Universitätsprofessoren und die gescheiten Leute. Und was soll ich sagen? Ich kenne ja nur die Bibel. Was heißt nur die Bibel? Seien wir mutig und sagen, Gott aber sagt anders. Gott sagt, dass er die Erde in 6 Tagen erschaffen hat. Und die Erde selber hat er am Anfang hingestellt. Einfach hingestellt. Es war noch alles leer. Die Erde hat er am Anfang hingestellt. Und dann hat er gesagt, es werde Licht. Und dann hat er rundherum geschaffen. Und Gott sagt so, und Gott sagt so. Ist das Wort Gottes genug gegen die listig ersonnenen Irrtümer des Feindes? Ach, dann gibt es Leute, die sagen, nein, wir brauchen irgendwie ganz neue Evangelisationsmethoden heute. Wir brauchen Theater und wir brauchen Pantomime und wir brauchen christliche Sportler und christliche Rocksänger und christliche Filme, die ganz gescheit gemacht sind. Nur so können wir die Menschen erreichen. Genügt denn das Wort Gottes nicht? Geschwister, ich habe manchmal Sorge. Ich habe manchmal Sorge, es wird alles Mögliche gemacht. Filmische Darstellungen. Und dann wird der Jesusfilm überall gezeigt. Und man sagt, schau, die Moslems bekehren sich in Scharen durch den Jesusfilm. Wir wissen gar nicht die Langzeitwirkung von dem Jesusfilm. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet. Ich bin mir nicht so sicher, ob das ein echter Erfolg ist. Die Leute brauchen nämlich das Wort Gottes. Die brauchen nicht Filme. Filme wirken auf die Emotionen. Filme manipulieren. Was wir brauchen, ist das Wort Gottes. Und das Wort wirkt auf das Denken. Gott hat uns so geschaffen, dass das Wort geht in unser Ohr und vom Ohr geht es in den Kopf. Und der Kopf ist das Entscheidende. Das Denken des Menschen ist das Entscheidende. Da ist der Punkt, wo Gott ansetzt. Wenn Gott sagt, tue Buße, dann heißt es auf Griechisch, denke um. Ändere deinen Denksinn und zieh die Konsequenzen draus. Gott richtet sich an das Denken des Menschen. Wir sollen mutig sein, unsere Kinder von klein auf das Denken der Kinder prägen durch das Wort Gottes. Nicht einfach vor irgendein Ding hinsetzen und das macht das für mich selber persönlich oder die Oma persönlich, liest den Kindern Sachen vor und da prägt sich, da wird das Denken des Kindes geformt in die richtige Richtung. Und dann der Schüler, sprechen mit ihm, durchbesprechen, was sagt Gott? Gott sagt so, nicht so, wie der Lehrer vielleicht gesagt hat, wenn der Lehrer da irgendein moderner Lehrer ist. Also ich sage nur, wir müssen wieder mutig sein, das Wort Gottes genügt. Wir müssen wieder mutig sein, uns richtig einzutauchen ins Wort Gottes. Manchmal habe ich Angst, weil Geschwister wenig das Wort Gottes lesen. Sie sind nicht zu Hause, sie sind überall zu Hause, aber nicht im Wort Gottes zu Hause. Wir müssen da ein Zeichen setzen in dieser Welt und sagen, ich erinnere mich an einen Bruder, der hat mir gesagt, am Anfang, also ich war damals junger Christ, er hat gesagt, am Anfang musst du dir einen Überblick verschaffen. Bevor du mal anfängst, so richtig Bibel studieren, lies sie mal dreimal durch. Ich dachte, wie bitte? Ja, lies sie mal dreimal durch, verschaff dir einen Überblick und dann fang an zu studieren. Und dann merkte ich, aha, ich muss die Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. Und das wird mich prägen, das wird mir helfen in diesem Kampf des Denkens dieser Welt. Es ist eine gewaltige Schlacht, die geführt wird heute von dem Caesar dieser Welt, von dem Jabin dieser Welt, der so klug kommt, gegen das Volk Gottes. Ist uns das Wort Gottes genug gegen die listigen Irrtümer des Feindes? Es genügt das reine Wort Gottes. Also, zurück zur Geschichte. Richter 4. Ich denke jetzt gerade, vielleicht ist jetzt gut, jetzt wäre ein guter Punkt. Können wir noch ein Lied hören? Würden wir jetzt kurz ein Lied hören und vielleicht, wenn die dann aufstehen, wollen wir dann auch dazu aufstehen, dass wir ein bisschen uns bewegen und frisch werden in unserem Denken. Wir brauchen jetzt heute Abend das Denken ganz fest.
Die Frage, warum?
Kapitel 4, Vers 15. Und der Herr brachte Sisera und alle seine Wagen und das ganze Heer lag in Verwirrung durch die Schärfe des Schwertes vor Barak. Und Sisera stieg vom Wagen herab und floh zu Fuß. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Harosh et Goyim. So fiel das ganze Heer Siseras durch die Schärfe des Schwertes. Kein einziger blieb übrig. Sisera aber floh zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers des Keniters. Diese Jael, die Frau Hebers des Kenites, die waren nicht ganz verbunden mit den Israeliten, die waren verschwägert mit Mose und die waren mitgezogen und haben sich in Juda niedergelassen und diese eine Familie von Jael haben sich ein bisschen getrennt von den anderen, haben da gewohnt, mittendrin, weil sie keine Israeliten waren. Da denkt sich der Sisera, da kann ich hinfliehen. Sisera floh zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers des Keniters, denn es war Friede zwischen Jabin, dem König von Hazor, und dem Hause Hebers des Keniters. Da ging Jael hinaus dem Sisera entgegen, und sie sagte zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir, fürchte dich nicht. So kehrte er zu ihr ein in das Zelt, und sie bedeckte ihn mit einer Decke. Und er sagte zu ihr, gib mir ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig. Da öffnete sie den Milchschlauch, gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sagte zu ihr, stell dich an den Eingang des Zeltes. Und es sei so, wenn jemand kommt und dich fragt und sagt, ist jemand hier, dann sagt niemand. Jael aber, die Frau Hebers, ergriff einen Zeltpflock und nahm den Hammer in ihre Hand. Und sie ging leise zu ihm herein und schlug den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er war nämlich in einen tiefen Schlaf gefallen. Da wurde er ohnmächtig und starb. Und siehe, als Barak Sisera nachjagte, da ging Jael hinaus, ihm entgegen, und sagte zu ihm, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und er ging zu ihr hinein, und siehe, Sisera lag tot da, den Pflock in seiner Schläfe. So demütigte Gott an jenem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Söhnen Israel. Und die Hand der Söhne Israels legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, vernichtet hatten. Herrlicher Sieg, ein herrlicher Sieg. Die hat ihm seine Weisheit ausgetrieben aus seinem Gehirn, dem Sisera. Die kanaanitische Weisheit. Die Torheit Gottes ist stärker als die Weisheit der Welt. Das Törichte Gottes hat zu Schanden gemacht das Weise der Welt. Und die Deborah singt. Deborah singt dieses schöne Lied. Wir lesen da unten in Vers 13. Richter 5, Vers 13. Schon zieht hinab ein Überrest der Edlen des Volkes. Der Herr zog zu mir herab unter den Helden. Von Ephraim zogen welche hinab, deren Stammsitz bei Amalek ist, hinter dir her Benjamin unter deinen Völkern. Von Machir zogen hinab die Führer und von Sebulon die, die den Feldherrnstab halten. Und meine Obersten in Issachar waren mit Deborah. Und wie Issachar, so Barak, er wurde seinem Gefolge nach ins Tal gesandt. Also mitgerissen, den haben sie mitgenommen. Barak war einfach dabei. An den Bech, das ist die positive Seite, oder? Hier sieht man, sie freut sich über die Ephraimiter, über die Benjaminiter, über die Sebuloniter, über die Issachariter, oder wie sagt man? Über den Stamm Issachar. Und die haben sich freiwillig gestellt. Die haben gekämpft. Ja, und die anderen Stämme? Die Rubeniter? Wir lesen in Vers 15 in der Mitte: An den Bächen Rubens waren große Beschlüsse, Beratungen des Herzens. Die haben da überlegt, sollen wir oder sollen nicht? Komm, wir müssen die Ältesten von Ruben zusammenrufen. Sollen wir in den Krieg ziehen? Da gibt es irgendwo einen Krieg in Israel. Ja, sollen wir oder nicht? Ja, wir werden morgen eine zweite Ratsversammlung abhalten und vielleicht übermorgen noch einmal. Die haben beraten und beraten und beraten. Vers 16, warum bliebst du zwischen den Hürden? Das Flöten bei den Herden zu hören? An den Bächen Rubens waren große Beratungen des Herzens. Der Ruben blieb bei den Schafen, beim Meckern der Ziegen. Ja, man muss ja was tun, man muss ja den Lebensunterhalt verdienen, oder? Zu einem Zeitpunkt, als Kampf angesagt war. Zu einem Zeitpunkt, als es galt zu kämpfen, für den Herrn der Heerscharen, haben sie zu den Schafen geschaut und das Flötenspiel gehört. Darf ich hier eine Parallele ziehen? Es gibt heute im Reich Gottes eine ganz große Not. Es gibt eine riesengroße Schlacht zu kämpfen und es fehlt an Soldaten. Es ist die Schlacht der Wahrheit gegen die Lüge. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Der Beruf darf uns nicht auffressen. Um diese Welt, um das Denken der Menschen in der Welt geht heute eine mächtige Schlacht. Der Herr ringt und kämpft. Und wir haben die Chance und das Privileg, das Vorrecht, mitkämpfen zu dürfen. Wehe uns, wenn wir so aufgehen in den Beschäftigungen des Lebens, dass wir ganz besessen sind, uns nach den unsere materiellen Bedürfnisse zu stillen, dass der Engel des Herrn sagen muss, wo sind denn die Männer? Da heißt es in Vers 23, verflucht sei Meros. Verfluchet Meros, sprach der Engel des Herrn. Verfluchet, ja, verfluchet seine Bewohner, denn sie sind dem Herrn nicht zur Hilfe gekommen. Dem Herrn zur Hilfe, unter den Helden. Welche Schande über Meros. Es hätte Soldaten gebraucht, der Herr hätte Hilfe gebraucht. Hilfe heißt Mitarbeiter. Und dann, die blieben dort, Meros. Vers 17, Gilead ruhte jenseits des Jordan. Gilead liegt auf der anderen Seite, wo der Ruben, Gad und halb Manasse. Ruben, Gad und halb Manasse, jenseits des Jordans, dort ist Gilead. Gilead ruhte jenseits des Jordan. Und Dan, warum weilte er auf Schiffen? Dan wohnte ganz im Norden, ein bisschen angrenzend ans Meer. Der blieb bei den Schiffen. Und Asser, auch an der Küstengegend, Asser blieb an der Küste des Meeres und an den Buchten ruhte er. Die einen kämpfen todesmütig, Sebulon gibt sein Leben preis, seine Seele preis in den Tod. Und die von Asser und die von Dan, die tun da Schiffe fahren. Und Ruben bleibt bei den Sattelkörben und bei den Ziegen und Schafen und hält lange Beratungen. Asser an der Küste und Gilead bleibt ruhig. Natürlich kann nicht jeder an die Front. Das ist uns schon klar, aber jeder kann kämpfen. Die haben nicht gekämpft. Natürlich kann nicht jeder von uns Geschwistern irgendwo in die Mission gehen. Natürlich sind welche zu Hause, aber die kämpfen mit, die zu Hause bleiben. Die im Gebet, die kämpfen mit. Und wir brauchen heute mehr denn je Geschwister, wir brauchen heute mehr denn je Arbeiter. Arbeiter, die sich interessieren für das Werk des Herrn und die merken, hier ist eine Schlacht der Wahrheit gegen die Lüge in dieser Welt. Und ich frage mich, warum kann der Feind so gut vorwärts kommen? Warum fühlen sich die Homosexuellen so sicher? Warum geht das Böse so schnell vorwärts in Deutschland? Ein Bruder hat mir gesagt, und ich habe mich geschämt, dass er das gesagt hat. Er hat mir gesagt, in Rumänien war das. Er hat gesagt, wisst ihr was? Wir in Deutschland, er war selber ein Deutscher, sagt, wir in Deutschland, wir haben geschlafen. Wir haben geschlafen, während der Böse sich aufmachte. Wir haben nicht verkündigt, wir sind nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Wir haben nicht gebetet, wir haben nicht gemerkt, dass hier eine Schlacht ist, der Wahrheit gegen die Lüge. Und die Wahrheit, sie haben gesagt, ja, in den Gemeinden haben wir unsere Wahrheit und haben wir uns barrikadiert, aber nach außen sind wir nicht gegangen. Wir haben nicht uns gemeldet in der Öffentlichkeit. Ich habe mich geschämt. Ich sagte, ja, stimmt. Ich sagte, du hast recht, wir haben nichts getan. Und ich habe auch nichts getan. Ich habe auch nicht entsprechend verkündigt. Ich habe mich geschämt. Gilead ruhte jenseits des Jordan. Jeder von uns hat seine Aufgabe. Wir müssen unsere Motive prüfen. Herr, gebrauche mich in dem Kampf. Gebrauche mich, verwende mich. Irgendwie, verwende mich, und wenn es nur ein Zeugnis ist, dort und da, und wenn es ein Gebet, wenn es ein Gebetskampf ist, dass ich ins Gebet gehe, wenn ich sage, da möchte ich regelmäßig beten, für diese Schulen, für diese Lehrer, für die Kinder in den Schulen, für die Studenten, da möchte ich beten für die Obrigkeit, dass wieder gottesfürchtige Menschen die Oberhand bekommen. Ich denke nicht, dass es so ist, wie manche meinen. Manche sagen, ah ja, wir sind ja schon so weit in der Endzeit, es bekehren sich nur noch 2, 3, 4 und das andere, das ist nur noch, es geht alles nur noch abwärts. Das steht nicht geschrieben, Geschwister. Wir wissen überhaupt nicht, wie lange es geht. Natürlich hoffen wir, dass der Herr möglichst bald kommt. Und ich hoffe es auch. Aber auch wenn ich weiß, dass der Herr bald kommt, so will ich heute kämpfen und arbeiten, wie wenn er noch lange nicht käme. Der Herr hat gesagt, wir sollen handeln, bis er wiederkommt, arbeiten, bis er wiederkommt. Wir sollen treue und kluge Verwalter sein. Vers 18, Sebulon ist ein Volk, das seine Seele dem Tod preisgab, auch Naphtali, auf den Höhen des Feldes. Sebulon hat gekämpft. Naphtali hat die schwierigste Stellung eingenommen, dort mit Barak. Und Jael hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Was wäre passiert, wenn Jael nimmt den Sisera auf, legt ihn ins Bett. Was wäre passiert, wenn jetzt gerade wo sie ihn reingebracht hat, wenn jetzt gerade ein Israelit kommt und merkt, dass sie den Sisera ins Bett gelegt hat. Was wäre passiert, wenn ihr Mann heimkommt? Die hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Manche Gläubige setzen ihre Gesundheit aufs Spiel für die Sache des Herrn. Und das ist es, was Gott fasziniert. Das ist, wo Gott sagt, ach, hier hat es jemand verstanden. Vers 19, Könige kamen, sie kämpften. Da kämpften die Könige Kanaans bei Taanach an den Wassern Megiddos. Beute an Silber trugen sie nicht davon. Von den Himmeln her kämpften, von ihren Bahnen aus kämpften die Sterne gegen Sisera. Der Bach Kishon riss sie hinweg, der Bach der Vorzeit, der Bach Kishon. Du, meine Seele, tratest die Starken nieder. Vers 22, da stampften die Hufe der Pferde vom Rennen ihrer Gewaltigen. Also im strategisch entscheidenden Moment hat der Herr eingegriffen mit einem Wolkenbruch. Alles fließt, alles steckt im Schlamm. Verflucht Meros, sagt der Bote, der Engel des Herrn, verflucht seine Bewohner, denn sie sind dem Herrn nicht zur Hilfe gekommen, dem Herrn zur Hilfe unter den Helden. Wo sind die Männer? Ich denke, dass Gott auch sich gefragt hat, wo sind die Männer? Warum waren die so beschäftigt, die in Meros? Aber gesegnet vor den Frauen sei Jael, die Frau Hebers des Keniters. Vor den Frauen gesegnet. Vers 25. Wasser hat er verlangt, Milch gab sie ihm. In einer Schale reichte sie ihm geronnene Milch. Ihre Hand streckte sie auch aus nach dem Pflock und ihre Rechte nach dem Hammer der Arbeiter. Und sie hämmerte auf Sisera ein, zerschmetterte sein Haupt und zerschlug und durchbohrte seine Schläfe. Zwischen ihren Füßen krümmte er sich, viel lag da, zwischen ihren Füßen krümmte er sich, viel lag da, wo er sich krümmte, fiel er überwältigt. Eine schwache Frau gegen den erfahrenen, hartgesottenen General Sisera. Was macht sie? Sie nimmt einen Pflock. Einfach einen Pflock. Durch sein heidnisches Denken, durch sein heidnisches Gehirn. Der Zeltpflock. In der Bibel lesen wir manchmal von einem Zeltpflock. Einmal lesen wir in Jesaja, Kapitel 22, von einem besonderen Zeltpflock. So ein Zeltpflock kann eine große Hilfe sein. Jesaja 22, Vers 21. Jesaja 22, Vers 21. Dort heißt es, ich lese von Vers 20, es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim rufen, den Sohn des Helkia, und ich werde ihn mit einem Leibrock bekleiden und mit einem Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand geben, und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Hause Juda zum, und da steht jetzt, zum Vater sein, und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Er wird öffnen und niemand wird schließen. Er wird schließen und niemand wird öffnen. Und ich werde ihn als Zeltpflock einschlagen an einem festen Ort. Ich werde ihn als Zeltpflock einschlagen an einem festen Ort. Dieser Eliakim dort ist ein Bild auf den Herrn Jesus, der aufschließt und niemand schließt zu, und der zuschließt und niemand schließt auf. Das wird im Neuen Testament zitiert. Der Herr Jesus ist der wirkliche Zeltpflock, der Feste, der feststeht. Jetzt kommt die Anwendung. Wie können wir diese Stelle anwenden? Wer ist dieser Sisera? Dieser Sisera ist das heidnische Denken unserer Zeit, jetzt auf heute übertragen. Das heidnische Denken. Und es ist so leicht, dass das heidnische Denken in unser Leben hineinkommt und sich bei uns festsetzt. Und der erste Kampf geschieht in meinem Kopf, in meinem Denken. Und da muss ich den Zeltpflock Jesus Christus hineinschlagen. Ja, wir danken dem Herrn für die Gabe des Verstandes und des Denkens. Aber in dieser gefallenen Welt werden wir keine Sicherheit finden bei dem heidnischen Denken, bei dem heidnischen Intellekt. Meine Sicherheit ist in Jesus Christus. Und inmitten der Irrlehren dieser Welt muss ich meine Sicherheit in Jesus finden. Und wenn ich jetzt in Konflikt gerate mit dem Denken dieser Welt, dann muss ich den Hammer und den Pflock nehmen. Und den Herrn Jesus, der Pflock ist der Herr Jesus, und ihn durch mein eigenes heidnisches Denken durchschlagen. Dass der Herr Jesus mein Denken bestimmt. Dass der Herr Jesus in meinem Denken ist. Auf ihn vertrauen heißt das. Gottes Weisheit ist echte Weisheit. In Richter 5 heißt es, da waren wir mitten stecken geblieben, Vers 28, durchs Fenster schaute die Mutter Siseras. Sie jammerte durchs Gitter, warum zögert sein Wagen zu kommen? Warum säumen die Tritte seiner Gespanne? Warum kommt er nicht heim, mein Sohn? Vers 29, die Klugen unter ihren Edelfrauen erwidern ihr, auch selbst beantwortet sie ihre Fragen, ihre Reden. Finden Sie nicht, teilen Sie nicht Beute, ein Mädchen, zwei Mädchen. Die sind sicher so beschäftigt mit der Kriegsbeute. Bunte Gewänder für Sisera, Beute an bunten Gewändern, ein farbiges Tuch und zweifarbige Tücher als Beute. Oh nein, Sisera ist längstens mit seinem Denken, da ist es längstens vorbei mit seinem Denken. Der letzte Vers sagt es, so sollen umkommen alle deine Feinde, Herr. Aber die, die ihn lieben, werden sein oder sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Die ihn lieben, die äußerlich so schwach erscheinen, wie die Jael, die sollen sein wie die starke Sonne. Wenn man auf den Herrn vertraut, Gottes Weisheit und Gottes Kraft. Darf ich zum Schluss noch einmal daran erinnern, an die Etappe der Eroberung? Die erste Etappe der Eroberung, das war der große Kampf, den der Herr Jesus geschlagen hat. Er hat gekämpft in dieser Schlacht der Wahrheit gegen die Lüge auf Golgatha und vor Golgatha, dort in Gethsemane. Und dann, wo die Soldaten kamen. Und dann, als der Pontius Pilatus gefragt hat, was ist denn die Wahrheit? Ja, da hat der Herr Jesus Zeugnis abgelegt. Ich bin ein König. Und ich bin in diese Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Und dann ist der Herr für die Wahrheit ans Kreuz gegangen und hat den größten Sieg errungen. Er ist herabgestiegen vom Himmel. Er ist herabgestiegen aus jener Welt, um den Satan zu besiegen. Und wie hat er das getan? Indem er das Schwachste wurde. Das Schwache Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Und jetzt in der zweiten Etappe sind wir dran. Und wir haben einen Kampf zu führen heute. Das strategische Ziel dieser zweiten Etappe ist, dass alle im Volk Gottes zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen, sagt Paulus in Epheser 4, Vers 13. Wir sollen allen hinanwachsen zu dem ausgewachsenen Christus, Epheser 4, Vers 13 und 14. Und Deborah hat gesagt, nimm deine Gefangenen gefangen. Jetzt möchte ich das doch noch lesen. Epheser 4, Vers 7. Epheser 4, Vers 7. Es passt so gut in unsere Geschichte hier herein. Dort heißt es, Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen von uns ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen, aber was besagt es anderes, dass er auch herabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der herabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, damit er alles fülle. Und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre und so weiter. Der Herr Jesus kam. Paulus sagt, wenn er hinaufgestiegen ist, dann muss er vorher heruntergekommen sein. Geht ja gar nicht anders. Er kam herab in die Tiefen der Erde, in die unteren Teile, minus 400 Meter unter dem Meeresspiegel, dort ließ er sich taufen. So tief kam er herunter. So tief. Und dann stieg er hinauf, nachdem er den Satan besiegt hat am Kreuz, dann stieg er hinauf über alle Himmel, um jetzt alles zu füllen. Was alles? Er möchte alles mit seiner Herrschaft füllen. Jeden einzelnen Gläubigen möchte er mit seiner Herrschaft füllen. Und er möchte warten, bis wir sagen, Herr Jesus, ich lasse auch in diesem Bereich dich Herr sein. Und auch in jenem Bereich. Wir haben gestern ein paar Bereiche erwähnt. Man könnte noch viel mehr Bereiche noch erwähnen. Ich möchte, dass du im Bereich meiner äußeren Erscheinungen der Herr bist. Ich möchte, dass du im Bereich meines Denkens der Herr bist. Ich möchte, dass du im Bereich meines Liebens der Herr bist. Die erste Stelle hast. Alles soll von seiner Herrschaft erfüllt werden. Und dann, was macht der Herr? Er nimmt Menschen als seine Beute. Da war ein Saulus, oder? Saulus, der hat es verstanden. Er hat sich dem Saulus geoffenbart und Saulus hat sich bekehrt. Saulus war ein Gefangener seiner eigenen Sünde. Und dann hat der Herr Jesus ihn gefangen genommen, den Gefangenen, und hat ihn in seine Gefangenschaft geführt. Nimm gefangen deine Gefangenen. Und hat ihn in seine Gefangenschaft geführt und hat einen Paulus daraus gemacht und er hat ihm Gaben gegeben. Jedem Christen gibt der Herr Gaben. Jeder von uns war gefangen. Und der Herr hat uns herausgenommen, hat uns Gaben gegeben. Wozu denn? Wozu gibt es denn Gaben? Zum Dienen. Und der Apostel Paulus hat gedient. Und er wurde ein Apostel. Und diesen Apostel hat er der Gemeinde gegeben, als Apostel. Einen anderen hat er als Lehrer gegeben, einen anderen als Evangelisten, einen anderen als Hirten. Und er hat Menschen ausgerüstet und hat sie der Gemeinde gegeben. Und jeder Christ, der hier sitzt, und wenn er nur eine Sekunde Christ ist, darf dem Herrn schon dienen. Wir sind Christi Beute von Golgatha. Wir waren Gefangene der Sünde und jetzt sind wir Gefangene des Herrn Jesus. Und es ist ein Vorrecht. Wir dürfen jetzt kämpfen in dieser Schlacht gegen die Lüge. Der Herr Jesus führt uns im Triumphzug umher. 2. Korinther 2, Vers 14. Paulus sagt, ich bin so glücklich, dass Jesus mich im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbar macht. Überall, wo er hinkommt, darf er den guten Geruch Jesu weitergeben. Die Botschaft von Jesus Christus. Paulus sagt, ich bin wie ein Geketteter an den Triumphwagen Jesu Christi, an den Siegeswagen Jesu Christi. Und er ist gerne dort. Er wird hier überall herumgeführt. Es ist nicht meine Klugheit, sagt Paulus. Es ist nicht meine Weisheit. Es ist der Geruch von Jesus Christus, der Geruch meines Feldherrn. Und er ist stärker als Sisera, viel stärker. Der hat mich überwunden. Er hat dich und mich, hat er der Gemeinde gegeben, dass wir dienen. Dazu sind wir da. Geld und Wirtschaft und Technologie, das ist alles nicht schlecht in sich selbst, aber es muss jetzt in den Dienst des Herrn gestellt werden. In Matthäus 6 sagt der Herr Jesus, bete nicht heidnisch. In Matthäus 6, Vers 8 oder so. Dann Matthäus 6, Vers 24 sagt er, wirtschafte nicht heidnisch. So machen es die Heiden. Ja. In Epheser 4, Vers 17 sagt er, handle nicht heidnisch. Und in Epheser 4, Vers 14 heißt es, denke nicht heidnisch. Warum gehen wir arbeiten? Warum gehen Sie arbeiten? Warum gehen Sie morgen? Morgen gehen Sie in die Arbeit, oder? Warum gehen Sie arbeiten? Warum gehen Sie in die Küche? Warum gehen Sie in die Schule? Ja, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen, sagt jemand. Da sagt der Herr Jesus, das ist heidnisch. Alle Heiden gehen arbeiten, um Geld zu verdienen. Was ist denn eigentlich jetzt los mit uns Christen? Wir gehen doch nicht deshalb einfach nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Warum gehen wir arbeiten? Warum ging der Petrus fischen? Ja, der Petrus ging fischen, um Fische zu fangen. Ja, zuerst. Aber da gab es einen Tag im Leben des Petrus, da ging der Petrus nicht fischen, um Fische zu fangen und Geld zu verdienen. Es gab einen Tag im Leben des Petrus, da ging der Petrus nur deshalb fischen, weil der Herr sagte, geh fischen. Herr, es hat keinen Zweck, du bist kein Fischer, du bist kein Fachmann, aber wenn du sagst, ich soll fischen gehen um diese Zeit, dann gehe ich halt fischen, sagte Petrus, Lukas 5. Und dann ging er fischen, nicht um Fische zu fangen, sondern einfach um den Herrn zu gehorchen. Und was hat er gemacht? Er hat so viele Fische gefangen wie nie vorher. Die Netze zerrissen vor lauter Fische. Und dann fällt er auf seine Knie. Da begann Petrus zu verstehen, nicht der Sabbat allein ist der Tag des Herrn, sondern der Montag und der Dienstag und der Mittwoch, das sind alles Tage, wo ich dem Herrn Gottesdienst leiste. Nicht der Sonntag ist der Tag, wo ich zwei Stunden Gottesdienst habe, sondern die ganze Zeit, 24 Stunden pro Tag ist Gottesdienst. Und wenn ich morgen arbeiten gehe, dann möchte ich einen Gottesdienst feiern in meinem Herzen, während ich in die Arbeit gehe und während ich arbeite oder während ich studiere. Das ist nicht mehr heidnisch, das ist göttlich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er alles hinzufügen. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wir müssen schließen. Wir wollen hier noch jetzt gemeinsam beten. Stehen wir auf zum Gebet, ich mache den Abschluss.